Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen. Es ist ganz besonders schön, dass Sie sich aufgemacht haben, trotz der Wärme da draußen. Und ein gutes Wort heute für diesen Sonntag aus dem Lehrtext im Losungsbuch. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Und dazu singen wir ein Loblied aus der Reformationszeit. Johann Grammann hat der Mann geheißen, ein Zeitgenosse von Luther aus Unterfranken, der dann auf Empfehlung von Martin Luther Pfarrer in Königsberg wurde und mit 54 Jahren dort 1541 starb. Er hat seinem Loblied, wie wir das ja manchmal haben, dem Psalm 103 zugrunde gelegt. Und es erscheint sicherlich hier auf der Leinwand, ja. Nun lobt mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen dein. Ich staune immer wieder, wie viel Lobpreis, wie wir das heute nennen, hat es schon immer bei den Jesusleuten gegeben, auch in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte hindurch. Ich las ein kleines Wortspiel, das allerdings in verschiedenen Varianten einem Magister Martinus von Biberach zugeschrieben wird. Der ist 1498 gestorben. Der schrieb: Ich komm, weiß nicht woher. Ich geh, weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Und dann hat Martin Luther später dazu geschrieben: Ich komm, weiß wohl woher. Ich geh, weiß wohl wohin. Mich wundert, dass ich traurig bin. Wer sein Leben in Jesus festgemacht hat, weiß eben um Herkunft und Zukunft seines Lebens. Und das ist Grund zur Freude. Mit Paul Gerhardt rücken wir in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Im Blick auf seine Lebensumstände kann man immer nur staunen, dass dieser Mann so viele Loblieder gedichtet hat. Da dachte ich auch an einen Ausspruch von Gerhard Ter Stegen, genau 90 Jahre später geboren als ein Paul Gerhardt. Der schrieb einmal: Ist es etwas Großes, dass die Engel Gott loben? Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären, würden wir es auch tun. Aber ich meine, dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte. Das war etwas Großes. Und dieses Lob gefiel Gott besser als das Lob aller Engel. Soweit Ter Stegen. Nun, in Hiobs Lage sind wir nicht, aber ich denke, unser Herr freut sich auch über unser Lob. Und darum singen wir jetzt auch noch ein Loblied von Paul Gerhardt. Dieses Lied hat den Psalm 146 zur Grundlage. Ja, da wollte ich sagen, wir singen da ein paar Strophen. Warte mal, wie viel denn? Strophe 1 bis 5 ist das. Und dann wäre es schön, wenn wir die achte Strophe, die dann auch erscheint, gemeinsam lesen und beten können. Nun Strophe 1 bis 5. Wir wollen zusammen diese 8. Strophe beten. Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Und Herr Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du der lebendige Gott bist. Wir danken dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir aus diesem Wort alles schöpfen können, was wir zum Leben, zum Sterben und für deine Ewigkeit brauchen. O Herr, lass an mir und uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Wir beschäftigen uns heute mit einer uns sicherlich nicht unbekannten Persönlichkeit aus der Apostelgeschichte. Es geht um, wenn es klappt, ja, Josef, einen Mann aus dem Stamm Levi, geboren in Zypern, lebend in Jerusalem, genannt Barnabas, das heißt Sohn des Trostes. Vermutlich wissen es welche, wann er zum ersten Mal in der Apostelgeschichte auftaucht. Also zum ersten Mal, was wir zuerst von ihm lesen. Ja, da waren auch noch andere Meldungen. Sie haben es alle gewusst, wie man den Acker verkauft. Und ich habe mal darüber geschrieben, ein erstes Merkmal, bekehrt bis in den Geldbeutel. Apostelgeschichte 4. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wann dieser Levit Josef aus Zypern nach Jerusalem umgezogen ist, wir wissen es nicht. Wie er ein Nachfolger von Jesus wurde, wir wissen es nicht. Aber wir erkennen einen Mann, der verbindlich in der Gemeinschaft der Jesusleute lebte. Es muss aufgefallen sein, dass sein Umgang mit Menschen von besonderem Mitgefühl und Verständnis geprägt war, sodass eine Charakterisierung zum Rufnamen für ihn wurde, Barnabas, Sohn des Trostes. Und er ließ sich im Umgang mit seinem Besitz, hier würden wir ja sagen, mit seinem Äckerle, ja, da ließ er sich von Gott leiten und gab ihn frei. Wer am letzten Sonntag hier war, erinnert sich vielleicht, dass da geredet wurde auch von dem reichen, sogenannten reichen Jüngling, der eben das nicht wagte, seine Güter loszulassen und als Jünger mit Jesus zu gehen. Und das war bei Barnabas anders. Die Fürsorge war in der Jesusgemeinde ganz wichtig, denn sie fielen aus dem Fürsorgenetz der jüdischen Synagoge. Und so merken wir, Barnabas ist innerlich frei von seinem Äckerle und er musste auch nicht immer mehr haben wollen. Es gibt ja so einen bekannten Reim, so mancher schwimmt im Überfluss, hat Haus und Hof und Geld und ist doch immer voll Verdruss und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Ich glaube, gerade diese letzte Zeile ist so ein bisschen als Sprichwort eingegangen. Es stammt von einem Ulmer Theologen aus dem 19. Jahrhundert. Und Barnabas vertraute, dass er bei Jesus nicht zu kurz kam und überwand damit auch eine gewisse Angst, die wir oft im Leben haben. Was wird, wenn ich das nicht mehr habe? So einen sicheren Grundstock muss doch irgendwie da sein für alle Fälle. Das war jetzt interessant. Im Rundfunk SWR 2 kommt immer sonntags morgens um 8 Uhr die Bach-Kantate. Manchmal denke ich dran, manchmal nicht, aber heute Morgen habe ich dran gedacht. Und dann habe ich dadurch Erstaunliches gehört, das gerade hier hereinpasst. Johann Sebastian Bach hat am ersten Sonntag nach Trinitatis, genau vor 300 Jahren, wir haben ja heute auch den ersten Sonntag nach Trinitatis, vor 300 Jahren seinen Dienst als Kantor in Leipzig begonnen. Und mit einer Kantate, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, das ist auf Psalm 22, 27. Und dann habe ich mir gleich aufgeschrieben, weil mich das bewegt hat. Da ist eine Tenorarie. Mein Jesus soll mein Alles sein. Jesus macht mich geistlich reich. Mein Purpur ist sein teures Blut. Er selbst mein allerhöchstes Gut. Mein Jesus soll mein Alles sein. Und später folgt dann noch eine Altarie. Da heißt es, Jesus macht mich geistlich reich. Kann ich seinen Geist empfangen, will ich weiter nichts verlangen. Denn mein Leben wächst zugleich. Jesus macht mich geistlich reich. Und eine ganze zweiteilige Kantate endet mit dem Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf der rauen Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum lass ich ihn nur walten. Ich dachte, das hätte sicherlich Barnabas so sagen können, mein Jesus soll mein Alles sein. Jesus macht mich geistlich reich. Jesus macht mich geistlich reich. Das wird oft wiederholt. Und so merken wir auch, der Barnabas gab auch von dem, was er hatte, aus reinen Motiven etwas her oder alles. Wir wissen nicht, was er sonst noch besaß. Also nicht die Frage, wenn ich das jetzt gebe, was kriege ich dafür? Es ist nämlich erstaunlich, dass sich ja sofort in der Apostelgeschichte als nächstes das Erlebnis mit dem Ehepaar Ananias und Sapphira anschließt, die dann auch ihren Acker verkaufen und dann sagen, das ist alles, was wir für diesen Acker gekriegt haben. Und das war die Not. Petrus sagt, er hätte den Eimer nicht verkaufen müssen und er hätte so viel behalten können von dem Geld, was ihr wolltet. Aber dieses, versteht ihr, dass man nicht aus reinem Herzen gibt, sondern im Grunde um Ehre und Anerkennung für das zu kriegen, was dann auch noch nicht mal ganz gestimmt hatte. Ist ja auch eine Not. Ich habe mir manchmal gedacht, weil das so nah aneinander liegt, muss doch auch komisch für die gewesen sein, auch für einen Barnabas, die so alles gegeben haben. Und was war die Folge? Dass ein anderes Ehepaar einen ganz anderen Weg, einen falschen Weg einschlug. Auch eine Not, gell? Aber hier reine Motive bei Barnabas. In einer Erzählung las ich, also keine christliche, ob du es glaubst oder nicht, es gibt tatsächlich Männer, die intelligent genug sind, um aufrichtig zu sein. Nicht, weil sie sich Vorteile daraus erhoffen, sondern weil sie einen tieferen Sinn im Leben suchen, als nur ihren Trieben zu folgen. Und da war mit Trieben nicht nur Sexualität gemeint, sondern auch Geld und Macht zu gewinnen. Ja, schon doll ausgedrückt. Es gibt tatsächlich Männer, die intelligent genug sind, um aufrichtig zu sein und nicht diesen Trieben nach mehr und nach Geld und Macht zu streben. Ja, das war so ein Merkmal von. Und dann kommt in Kapitel 6 in der Apostelgeschichte, dass es ja Nöte gab in der Gemeinde, dass welche bei dieser Fürsorge übersehen wurden und die Apostel einen guten Weg wussten und sagten, jetzt kommt, jetzt müssen wir einfach hier eine Ordnung schaffen und such doch mal 7 Leute, die einen guten Männer, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes sind, voll Weisheit, die diesen Dienst auch der gerechten Versorgung übernehmen können. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob es eine Wahlliste gab, ob jeder seinen Vorschlag einwerfen konnte, ist doch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, es wurde gewählt in der richtig großen Gemeindeversammlung und dann gewählt. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon und Parmenas, Nikolaus. Und? Kein Barnabas? Schau allerhand. Barnabas, nicht auf der Wahlliste? Ein Levit wäre doch geradezu prädestiniert gewesen für ein Diakonenamt. Die Bibel schweigt. Wir haben keinen Kommentar dazu in der Apostelgeschichte. Aber es hat mich etwas verwundert. Und Barnabas, das merken wir, der zog sich nicht vielleicht beleidigt zurück. Warum hat man mich nicht vorgeschlagen? Warum bin ich nicht gewählt worden? Er blieb ein treues Mitglied der Gemeinde, auch ohne Aufgabe besondere, ohne Amt. Wir hören auch nicht, dass er in Jerusalem irgendwo mal gepredigt hat. Das beharrliche Bleiben ist wichtig für unser geistliches Wachstum, trotz aller Unterschiedlichkeit und trotz aller Merkwürdigkeiten des göttlichen Bodenpersonals und auch vielleicht solch einer Gemeindeleitung. Der Heilige Geist schafft immer Bleibendes, Verbindliches. Im Gegensatz zu so ganz schnell aufflammenden Begeisterungen, die auch schnell erlöschen, wenn man meint, man hat nicht genug Aufmerksamkeit gefunden, man wurde nicht richtig berücksichtigt, man hat seine Gaben nicht erkannt, die man hat. Barnabas blieb. Er geht seinen Weg mit Jesus und dieser lässt aber seinen Nachfolger nicht ohne einen Auftrag und ohne Dienst. Darum zu einem dritten Merkmal. Barnabas, so ein Body für Saulus. Das Seehaus in Leonberg, das so junge Straffällige aufnimmt, dass sie in ihrem Bereich dann ja auch diese nötige Strafe noch absitzen, kann man nicht sagen, aber anders verbringen. Und wenn einer neu in diese Gruppe kommt aus dem Gefängnis, kriegt er immer ein Body. Also er kriegt so einen Bodyguard, er bekommt jemand an die Seite, der schon eine Weile dort ist, der sich bewährt hat und der ihm jetzt hilft, durch diese neue Situation zu kommen, um mit allem so fertig zu werden. Und das ist jetzt eine besondere Aufgabe, die Barnabas gespürt, angenommen, erfüllt hat. Und zwar bei einem Saulus. In Apostelgeschichte 9 erfahren wir diese Geschichte von Saulus, diesem sehr fanatischen, ja, dem fanatischen Kämpfer gegen die Jesusleute, sein Zug nach Damaskus, seine Begegnung mit Jesus. Und aus einem Galaterbrief wissen wir, er war nicht nur in Damaskus, sondern außerhalb von Damaskus auch noch 2 Jahre wohl im Nabatäerreich. Was er da gemacht hat an stillen Aufgaben, wir wissen es nicht, kam zurück nach Damaskus, musste dann, weil er ein Jesuszeuge war, dort fliehen und kam jetzt nach Jerusalem. Und da heißt es in Apostelgeschichte 9, als Saulus aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hatte. Da habe ich gedacht, wie gut, dass es den Barnabas gab. Einerseits, man darf nicht zu schnell ein Urteil fällen. Sicherlich haben manche von uns auch in vergangenen Jahrzehnten aus der verfolgten Gemeinde, auch früher aus der Sowjetunion und so weiter, manches mitgekriegt. Und wenn man von diesen Berichten etwas weiß, weiß man auch, es hat immer in Verfolgungszeiten auch Spitzel gegeben. Es hat auch in den Gemeinden immer auch Verräter gegeben. Und es war auch manche Not dadurch entstanden. Also, wir wissen alle nicht, was wir gedacht hätten. Da ist einer verschwunden und sie haben ihn nur erlebt als einen fanatischen Kämpfer. Sie haben gegen Jesus, sie haben ihn nur erlebt als einen, der wirklich mit seiner zerstörenden Macht und dann durch den Tod von Stephanus auch eine Gemeinde auseinandergerissen hat. Und nun kommt er wieder her. Ja, wer sagt denn, dass das alles echt ist? Wer sagt denn, dass das nicht auch eine besondere neue Masche ist? Dass es eine Schau ist? Es ist ja auch erstaunlich, es waren noch Apostel, so ein Johannes, so ein Petrus und so weiter, Jakobus, die waren noch da. Und keiner hat sich getraut, hier einen Schritt zu wagen auf diesen jungen ehemaligen Pharisäer. Barnabas aber, er nahm ihn zu sich und er war dann wie ein Türöffner. Er ließ sich also nicht von der eigenen Angst treiben, auch nicht von der Angst um die Gemeinde, was wohl passiert. Er überwand die Furcht und er wurde nun wirklich zum Türöffner für Saulus, die Tür zu den Gemeindeleitern, die Tür zu Verkündigungsdiensten. Wir erfahren dann, dass Saulus auch wieder anfing, in den Synagogen jetzt von Jesus zu predigen. Und eben eine Tür zu den verschiedensten Menschen und Gemeindegliedern in Jerusalem. Das ist eigentlich etwas ganz Großes. Wenn jemand im Leben so einen Bruder findet, so eine Schwester findet, die den Mut hat, auf den anderen zuzugehen, ihn anzusprechen und ihn hineinzunehmen in die Gemeinde, obwohl man vielleicht noch gar nicht ganz weiß, ja, wie ist das eigentlich mit dem, mit der, ist die echt, unecht? Barnabas tat es, ein wunderbares Kennzeichen von ihm. Barnabas, der richtige Mann für eine heikle Aufgabe. Ich lese aus Apostelgeschichte 11. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Ja, welche Kunde? Man erfuhr auf einmal in Jerusalem, da in Antiochien, also das syrische Antiochien, eine der drittgrößten Städte im Römischen Reich und viel Volks verschiedenster Herkunft, da wächst eine Gemeinde, die Jesus kennt, die Jesus nachfolgen will. Da sind aus Zypern welche gekommen und da sind sogar aus Nordafrika, aus Kyrene welche gekommen, die auch an Jesus glaubten, die aus welchen Gründen auch immer, wird uns nicht erzählt, die sind in Antiochien ansiedlich geworden, die haben von Jesus was gesagt und die sind nicht nur in die Synagoge zu den Juden gegangen, sondern die haben auch Griechen angesprochen und wer da so alles lebte in dieser Stadt und haben ihn von Jesus erzählt. Und dann hören die in Jerusalem, Mann, da wächst eine große Gemeinde, die sagen, wir glauben an Jesus. Und er sagt, also das muss man prüfen. Das muss man sehen, ob das wirklich echt ist. Es kann ja auch viel Dummes entstehen. Das wissen wir aus der ganzen Kirchengeschichte dann später. Ja, und wer soll hin? Barnabas. Und das war jetzt der richtige Mann, denn es heißt, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas kann sich freuen über das, entschuldigen Sie mal den Ausdruck, aber es ist ja so ein Ausdruck, was nicht auf dem Mist der Jerusalemer Kerngemeinde gewachsen ist. Da kann man ja wirklich denken, ist das was Gutes? Wie, wir haben doch gar keinen von uns dahin geschickt. Wir haben doch gar keinen Sendungsgottesdienst gemacht. Wir haben doch niemandem die Hand aufgelegt. Das kann doch wohl nicht richtig sein. Aber hier erkannte Barnabas, das ist alles echte Jüngerschaft. Und er freut sich. Er freut sich über das, was Jesus geschaffen ist, obwohl kein Apostel von Jerusalem und niemand von dort eigentlich was gemacht hatten und dort verkündigt hatten. Das ist nicht selbstverständlich. Barnabas konnte das. Und er konnte sagen, ja, die machen alles richtig. Und noch etwas. Er merkte, wo Gemeinde Jesu wächst, da braucht man gute Lehrer. Da braucht man, dass auch eine Unterweisung geschieht. Da braucht es Gründung. Und dann lernen wir einen nächsten Zug von Barnabas kennen. Barnabas ist fähig, einen sehr begabten Mitarbeiter neben sich zu haben. Ja, er selbst will, sucht und findet ihn in Saulus. Da war kein Konkurrenzdenken da. Jetzt bin ich hier. Und jetzt übernehme ich diese ganze Aufgabe. Einmal sah Barnabas ganz deutlich, es braucht viele. Es kommen viel zu viele zum Glauben, wunderbar. Aber man muss sie lehren. Und dann sagt er, und dieser Saulus, das ist ein Pharisäer gewesen, der kannte das Alte Testament in- und auswendig und er kannte die große Linie von Anfang an, wie der lebendige Gott die Rettung geplant hat und wie alles schon auf Jesus hindeutet. Und man hatte ihn ja, weil das Pflaster für Saulus in Jerusalem zu heiß geworden war, zurückgeschickt in seine Heimatstadt Tarsus, Kleinasien. Und jetzt macht sich so ein Barnabas auf die Socken. 200 Kilometer. Naja, ohne Eisenbahn, ohne Auto. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er hat es gemacht. Und er hat den Saulus gefunden in einer Stadt Tarsus, das kein Dorf gewesen ist. Und er fand ihn, brachte ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und jetzt kommt etwas, was mit uns allen zu tun hat. Darum ist uns dieses Antiochien in Syrien so besonders nah. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also hier haben wir unseres Namens Ursprung. Das kann man sagen. In dieser Gemeinde. Und weil dieser Barnabas so groß war, dass er ja anerkannte und sah, was geschehen ist, aber auch so groß war, sagte, ich kann auch jemanden neben mir haben, der vielleicht sogar besser ist. noch geeigneter ist, noch fähiger ist. Und so kam es zu dieser wunderbaren Lehrergemeinschaft dort. Und es geht weiter mit dem Barnabas. Barnabas und Paulus sind dann ein zuverlässiges Team im Umgang mit Spendengeldern. Apostelgeschichte 11 berichtet uns, dass es auch Propheten in Jerusalem gab, die nach Antiochien kamen und von Jesus geleitet wussten, es wird eine große Hungersnot über den ganzen Erdkreis kommen. Und dann sagt uns auch die Schrift, das geschah auch unter dem Kaiser Claudius, der war römischer Kaiser von 41 bis 54 nach Christus. Und Antiochien hatte viele mehr Güter als Jerusalem. Und die haben ein ordentliches Opfer zusammengelegt. Und man sagt, so, und jetzt geben wir das nach Jerusalem, an unsere Geschwister, an die Jesus-Leute dort. Aber wen sendet man vielleicht mit vielen Gaben? Ich weiß nicht, in welcher Form das war. Saulus und Barnabas. Und die sagten sich nicht, ach, das gibt eine schöne Reise mal wieder nach Jerusalem. Immerhin ist ja Jerusalem was Besonderes. Unterwegs wollen wir uns richtig mal was gönnen, nicht? Wir nehmen auch ein bisschen die besten Hotels und gute Speisen. Also Spesen, das muss es geben, ne? Auf solchen Reisen. Ich glaube, dass die nicht einen Cent für sich genommen haben und sagten, alles, was wir bekommen haben, das wollen wir so abliefern. Und so ist es auch geschehen. Und dann heißt es noch, Barnabas und Saulus kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten. Und dann nahmen sie auch diesen Johannes Markus von Jerusalem mit. Aber das ist einfach schön, wenn man vertrauenswürdige Menschen hat, die nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Wir wissen heute alle etwas von der Korruption, ja sicherlich in anderen Ländern dieser Welt. Aber hier war Klarheit. Dann begegnet uns Barnabas und Paulus, die kleben dann nicht an ihrem Amt, sondern lassen sich als Missionare aussenden. Sie hatten ja einen besonderen Dienst dort in Antiochien. Und es war gut, dass diese beiden Lehrer des Alten Testamentes da waren und die auch von Jesus sagen konnten. Aber sie meinten nicht, dass sie unabkömmlich waren für die Jesusgemeinde. Wir spüren, dass in dieser Gemeinde es auch ein Fragen gab. Und dann heißt es, und der Geist Gottes leitete sie auch, diese ganze Gemeinde, und zeigten sozusagen auf Paulus und Barnabas, denn das Evangelium muss weitergesagt werden, muss in dieses ganze römische Reich getragen werden. Und die beiden sagten nicht, als die Wahl oder das auf sie fiel, also wir sind hier total unabkömmlich. Sie trauten es auch anderen zu, die Gemeinde weiter gut zu leiten, zu lehren, zu pflegen und auch theologisch und missionarisch auf dem rechten Kurs zu halten. Aber auch die Gemeinde war fähig, vielleicht ihre begabtesten Leute loszulassen, um Jesu willen, weil das ein stärkeres Motiv war. Es müssen alle von Jesus hören, geht hin in alle Welt. Ja, sie fasteten und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Dann kam diese erste Missionsreise, Paulus, Barnabas und der junge Johannes Markus, ein Verwandter von Barnabas, der irgendwann in Kleinasien sie verlassen hat. Aber die beiden kamen auch zurück, Barnabas und Saulus. Und nach der Rückreise der ersten Missionsreise erlebten Barnabas und Paulus, dass in Antiochien doch etwas geschehen war, was nicht besonders günstig war. Da waren jüdisch-messianische Irrlehrer, aus Jerusalem gekommen und hatten in Antiochia die Christen gründlich durcheinander gebracht. Indem sie sagten, ihr seid ganz großartig, ihr seid Christen, aber eins fehlt euch noch. Ihr braucht noch ein besonderes i-Tüpfelchen, um ganz dabei zu sein, um ganz echt zu sein. Es gibt noch ein mehr. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Man hat zwar am Pfingsten einst erlebt in Jerusalem, dass Petrus es deutlich gesagt habe mit all seinen Mitjüngern, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll er gerettet werden. Da kam nichts von dem, was diese Leute dazu sagten. Aber auch hier wieder ein Kennzeichen. Barnabas und Paulus blieben dabei, konkurrenzlos Jesus. Kein Jesus und. Das ist immer wieder die Not durch die ganze Kirchengeschichte hindurch geblieben. Es ist immer wieder die Anfechtung, dass irgendwie kommt, aber etwas fehlt dir noch. Und je nach Zeitgeschichte war es dann auch immer ein bisschen was anderes, was noch fehlt oder was nötig wäre, um gerettet zu werden. Aber es ist ganz klar, konkurrenzlos Jesus, ohne ein Und, nicht Jesus und Beschneidung, nicht Jesus und noch eine Sondertaufe mit dem Heiligen Geist. Jeder bekommt den Geist, der sich Jesus zuwendet und ihn aufnimmt. Oder was sonst noch als und als gegeben wird, manchmal auch von Gesetzlichkeiten in gewissen Gruppierungen. Es heißt, als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Der Einsatz hat sich dann gelohnt. Es kam in Jerusalem zu dem sogenannten Apostelkonzil und die verschiedenen Christen, Leute und Gemeinschaften zerbrachen nicht in einzelne christliche Gruppen, jedes mit seinem Sonderfündchen, sondern ganz klar wurde auf diesem Apostelgezil gesagt, was zusammengehört, Jesus allein rettet, aber es gehört dazu, dass auch Jesus euch bestimmen darf in den menschlichen Maßstäben, also in den moralischen, ethischen Maßstäben und natürlich kein Götzendienst. Jesus und irgendein Götze, Jesus und eine fremde Religion, das geht nicht. Und weil so viele Juden im Römischen Reich lebten und es für die Juden sehr schwer war, nicht ausgeblutetes Fleisch zu essen. Oder darum hat man gesagt, und jetzt nehmt auch noch dieses Liebesgebot. Da, wo ihr zusammen seid, als Heiden aus den, als Christen aus den Heiden und Christen aus den Juden, verzichtet, ich sage jetzt mal so, auf Blutwurst und sonst was, das fordert die Liebe. Ist später, war das dann überhaupt, dieses Thema überhaupt nicht mehr dran, wo sich etwas geändert hat in der Missionierung der Völker. Also es hat sich gelohnt, dass die beiden auch in diese Diskussion eingestiegen sind, auch in den Streit und dann erfahren haben, auch die Apostel in Jerusalem haben das so gesehen, auch ein Petrus, er hatte ja auch seine Erfahrungen. Konkurrenzlos Jesus, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll gerettet werden. Barnabas, der Mann des Trostes, gibt seinem Verwandten Markus eine neue Chance. Das ist eine Geschichte aus der Apostelgeschichte 15 von Vers 36. Manche Dinge denkt man, ach nee, muss das nun auch sein? Steht das nun auch in der Bibel?
wenn es heißt, Barnabas und Paulus, die kamen in einen richtigen heftigen Streit. Scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Nämlich wegen diesem Johannes Markus, der sie auf der ersten Missionsreise verlassen hat und Paulus sagte, mache ich nicht mehr mit, kann ich nicht gebrauchen, ich muss mich auf mein Team verlassen können, da kann ich einer abhauen, wenn es ihm nicht mehr passt. Aber Barnabas, ein Mann des Trostes, der nahm sich doch um diesen Johannes Markus an. Und so wie er sich auch einst um den jungen Saulus angenommen hatte, und das war ganz wegweisend für Saulus, dass es den Barnabas gab, so konnte auch jetzt Barnabas den Johannes Markus nicht loslassen. Die Bibel nimmt keine Partei, weder für Barnabas noch für Paulus. Aber wir dürfen mit Recht damit rechnen und annehmen, dass dieser Streit später seine Versöhnung fand. Vor allem erkennen wir das auch bei Paulus, der Interessantes von dem einst abgelehnten Markus schreibt. Im Kolosser 4, Vers 10, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Oder er schreibt an Timotheus, Lukas ist allein bei mir, Markus nimmt zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und auch nochmal im Philemon-Brief merken wir, dass Markus in der Mannschaft von Paulus ist, denn er lässt ihn auch da grüßen. Und auch Petrus weiß noch was von diesem Johannes Markus. Vermutlich ist er auch einst in Jerusalem durch Petrus ein Jünger von Jesus geworden. Es grüßt euch aus Babylon, schreibt Petrus, gemeint ist Rom, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Ich denke, dass Paulus erkannt hat, so wie einst Barnabas sich um ihn gekümmert hat, so auch um Markus. Und aus beiden ist etwas Gutes geworden. Aus das Paulus Saulus selbst, aber auch aus Markus ist noch was Gutes geworden. Und Paulus war fähig, Markus wieder hineinzunehmen in sein Team. Barnabas, einer, der dabei geblieben ist, auch wo er nicht Nummer eins war, welch ein Segen für Saulus, für Johannes Markus und für viele, die durch ihren Dienst zu Jesus kamen. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Nach der Überlieferung erlitt Barnabas wohl im Jahr 61 nach Christus den Märtyrertod in Salamis in Zypern. Er war der Evangelist für Zypern, ein aufgewiegelter Mob von Juden hat ihn dort gesteinigt aus Neid, weil so viele in Zypern zum Glauben kamen. Aber sei getreu bis in den Tod, so will ich die Krone des Lebens geben. Wir singen noch ein Lied und es scheint auf der Leinwand hier auch, auf der Wand. Wir singen immer und wollen auch da Verse dazwischen gemeinsam beten. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ja, diese zwei Verse singen wir jetzt erstmal gemeinsam.
Thank you.
gehe nochmal zurück. Ja, können wir das gemeinsam lesen? Ach, bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht, dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht. Und wir singen. Wir beten gemeinsam. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche dir noch einen guten Sonntag, eine gute Woche mit unserem Herrn. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.